Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Was soll es hier werden? Ich hab keine Idee. Im Sommer gibt's Sonne, im Winter gibt's Schnee. Ich will immer was verändern, verändern, ja eh. Und jetzt steh ich schon wieder mit meiner Gitarre in der Einkaufsstraße und die Leute konsumieren, ja eh. Und ich hab keine Platzkarte, Platzkarte, ja nee. Da kommen schon die Bullen immer, oh je. Yeah. Von den Leuten erwarte ich mir Solidarität, doch es geht niemand was an und dann ist es zu spät. Und es gibt nichts, das bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge waren dann von meinen Toren. Und es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und denen kann man sagen dann, hey, scheiß doch, die wandern. Desillusioniert bin ich ja trotzdem nicht. Das geht mir nur alles gewaltig gegen Strich. Nimm doch die blöde Werbetafel und nicht mich. Denn die zum Beispiel stört hier tatsächlich. Da kommt dann noch so ein alter Typ vorbei. Mein Ende der 60er war auch dabei. Doch was ich da mach, wär voll für ein Arsch. Denn es verändert sich nix, es war das, wie es ist. Und ich sag's ihm, es gibt nichts, was bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von meinen zu anderen. Es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und ich sag's ihm dann, hey, scheiß doch die Bullen an und nicht mich. Und wenn mich etwas desillusioniert, dann die im Hamsterrad funktionieren, obwohl den Einkäufer oder der alte Sack, lass mich in Ruhe, ich weiß, wie ich kämpfen mag. Und das macht ihr nicht kaputt. Und der Bulle trägt immer noch seine Knarre und die Shopper ihre Einkaufstasche und der alte Sack sein Portemonnaie und irgendwie jemand die Gitarre. So war das auch schon vor 50 Jahren. Nur irgendwann kommen halt andere dran. Doch brecht doch mal diese Scheißwand und nehmt euer Leben selbst in die Hand. Denn es gibt nichts, das bleibt. Es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von meinen zu anderen. Und es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und denen kann man sagen dann, hey, scheiß dich doch selbst an und nicht mich.
Hallo, herzlich willkommen zum anarchistischen Hörfunk aus Dresden mit unserer April-Ausgabe heute zum Thema, was bleibt und was ist passiert in Tschernobyl. Denn am 26.04.1986 kam es bei einem Sicherheitstest im Reaktor Nummer 4 des Atomkernkraftwerkes von Tschernobyl zu einer Gasexplosion. In den folgenden Tagen wurden darauf schätzungsweise 400 mal mehr radioaktives Material in die Atmosphäre emittiert als bei der Detonation der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Ein Großteil dieser Strahlung erreichte in Form von radioaktivem Niederschlag die Menschen und Ökosysteme von Belarus. Die Unterstützung und Aufmerksamkeit dafür nahm aber relativ schnell ab und das Leid und die Krankheiten dauern bis heute an. Und wir fragen uns in unserer heutigen Sendung, wer übernimmt eigentlich Verantwortung für diese menschengemachte Katastrophe, die unser Hunger nach billigen Ressourcen und billiger Energie hervorbringt? In welchem Kontext steht Tschernobyl heute? Genau, darüber wollen wir in unserer heutigen Sendung mit euch reden. Also nicht wir mit euch, sondern wir mit uns und ihr hört uns dabei zu. Und wir hoffen, ihr habt Spaß dabei. Tatsächlich haben wir das Thema gewählt, denn dieses Jahr jährt sich die Katastrophe zum 33. Mal. Und genau, wir werden schauen, was damals passiert ist und auch ein Interview führen mit einem Aktivisten aus Belarus. Es gibt auch einiges an Musik und am Ende dann noch so eine kleine Kontextualisierung zu heute. Viel Spaß mit der Sendung.
Genau, und wir fangen einfach direkt an. Was ist denn eigentlich damals passiert? Also die Katastrophe von Tschernobyl fand eben, wie schon gesagt, am 26. April 1986 im Kraftwerk Tschernobyl in der Nähe des Dorfes Tschernobyl und der Stadt Pripyat statt. Das ist nördlich von Kiew, eigentlich direkt an der Grenze zu Belarus. Die Ursachen für die Katastrophe waren Supergau im Kernkraftwerk, der eine verheerende Explosion auslöste. Und diese zerstörte eben den Betonmantel des Reaktors und schleuderte damit gewaltige Mengen an radioaktivem Material in die Atmosphäre. Diese Katastrophe von Tschernobyl ist also eine Folge eines Supergaus im Atomkraftwerk im Block 4. Und dort sollte damals vom 25. bis zum 26. April 1986 ein Versuch durchgeführt werden, um die selbstständige Stromversorgung bei vollkommenem Stromausfall durch Gasturbinen sicherzustellen. Also es sollte einfach probiert werden, ob sozusagen so ein Worst Case funktioniert. Also das heißt, wenn ein Störfall eintritt und die Stromversorgung von außen unterbrochen wurde, sollte eben trotzdem eine Stromversorgung des Reaktors möglich sein und eben dann in diesem Notfall Notstromaggregate anlaufen. Das Anlaufen dauerte so 60 Sekunden und die auslaufenden Gasturbinen sollten sowohl eben das Kühlsystem als auch die Überwachung der Anlage weiter versorgen. Und tatsächlich ist es aber so gekommen, dass eben der Versuch gescheitert ist aufgrund technischer Defekte, Mängel, Fehlern in der Konstruktion des Reaktors von diesem Typ RMBK2 und vor allem aufgrund menschlichen Versagens und nicht eingehaltener Sicherheitsbestimmung. Nach dieser Katastrophe wurde dann eine Schutzzone um das Kernkraftwerk von Tschernobyl errichtet, die auch bis heute besteht. Die umfasst knapp 4.300 Quadratkilometer und umfasst eben neben dem Kraftwerk die naheliegende Stadt Pripyat und einige kleinere Dörfer. Und der größte Teil dieser Zone ist aber auf dem belarussischen Gebiet. Und offiziell wohnt eigentlich niemand mehr in Tschernobyl, aber tatsächlich gibt es eigentlich Dutzende Arbeiter, die sowohl die Infrastrukturen intakt halten, als auch die Grenzzone sichern und eben auch die Folgen der Katastrophe erforschen. Und nicht zuletzt wurde ja vor 2 Jahren letztendlich ein neuer Sarkophag über den Reaktorblock installiert, um eben dieses weitere Abstrahlen zu verhindern. Es wurde damals schon nach dem Unglück ein Sarkophag gebaut, der aber dann mit der Zeit sozusagen gebröckelt ist und kaputt gegangen ist. Deswegen wurde ab 2007 ein neuer geplant und es soll in sozusagen einem weiteren Turn, also so 2050, wieder ein neuer Sarkophag gebaut werden, der dann wieder ausgetauscht wird mit dem alten. Um die ganze Katastrophe vielleicht einzuordnen, also ja, sie gilt tatsächlich als die größte von Menschen verursachte Naturkatastrophe der Geschichte. Die genaueren Umstände sind eigentlich weitestgehend geklärt, aber tatsächlich streiten sich immer noch viele Wissenschaftlerinnen und Expertinnen um die genauen Zusammenhänge zwischen den Ereignissen. Und dazu trägt auch die damals eher sehr lückenhafte Aufklärung der Regierung der Sowjetunion bei. Tatsächlich wurde die Katastrophe am Anfang geheim gehalten und also es wurde keine Warnung ausgesprochen und erst als in Westeuropa Wissenschaftlerinnen sehr erhöhte Werte gemessen haben und dann Ursachenforschung betrieben hatten, also in Schweden wurde erst davon ausgegangen, dass sie selber ein Unglück in ihren Reaktoren haben, bis sie dann rausgefunden haben, dass das gar nicht der Fall ist, sondern die Ursache woanders lag. Genau, aber wie gesagt, das war so ein ziemlicher Schock für alle, als diese erhöhten Werte auftrat und eigentlich überhaupt nicht so ganz klar war, wo das herkam. Genau, was sind quasi Folgen
von dem Ganzen. Also was halt immer so die Frage ist, sind natürlich die Opferzahlen, wie viele Menschen hat das jetzt betroffen, und tatsächlich gibt es dazu nicht so wirklich feste Aussagen. Es gibt so offizielle Zahlen, dass quasi, also nicht quasi, sondern dass halt genau 3 Menschen beim Unfall, bei der Explosion selber gestorben sind, 28 weitere in den ersten 3 Monaten und danach einige 100 innerhalb von 10 Jahren aus unterschiedlichen Ursachen. Die Organisation Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs schätzt jedoch ein, dass ungefähr 125.000 Arbeiter, die direkt nach der Katastrophe eingesetzt wurden, an den Folgen der Strahlung gestorben sind. Offiziell wurde aber abgestritten, dass die Strahlung größere Auswirkungen auf die Bevölkerung gehabt hat und haben wird. Jedoch gibt es halt Untersuchungen, wo bis zu 8 Millionen Einwohner eben diesem radioaktiven Niederschlag ausgesetzt waren. Und die Folge sind zum Beispiel, dass die Zahl von Schilddrüsenkrebs deutlich angestiegen ist und die sich halt auch nicht mehr so wegreden lässt. Und hinzu kommen auch erhöhte Raten von Leukämie, Brust-, Haut- und Darmkrebs unter der Bevölkerung. Also Schätzungen zufolge werden bis 2065 ungefähr 16.000 Schilddrüsenkrebserkrankungen und 25.000 sonstige Erkrankungen zusätzlich auftreten. Das Problem hierbei ist natürlich, dass, also ne, wir haben prinzipiell auch Krebserkrankungen in der Gesellschaft und es wird nicht so richtig differenziert, wie viel zusätzliche Krebserkrankungen sind da, wie viele sind direkt auf Tschernobyl zurückzuführen. Und auch hier, also wir haben einmal das Problem, dass damals vor Ort nicht genau dokumentiert wurde und das eben dann auch weiterhin nicht gemacht wurde und deshalb sehr viel Aufwand und Forschung gebraucht, um tatsächlich rauszufinden, wer jetzt eine direkte Folge von Tschernobyl betroffen ist. Und wir sind hier bei Colloradio beim anarchistischen Hörfunk und unser heutiges Thema ist anlässlich des 33. Jahrestages von Tschernobyl die Katastrophe, die 1986 stattgefunden hat. Wir haben so einen kleinen Einblick gegeben, was ist damals eigentlich passiert und ja, wen hat das in erster Linie eigentlich betroffen, beziehungsweise was sind da überhaupt die Perspektiven und Zahlen dazu? Und wir haben schon festgestellt, dass das eine sehr große Menge an Menschen betrifft, dass über 125.000 Arbeiterinnen damals involviert waren, direkt in diese Katastrophe und aufgrund dessen heute nicht mehr am Leben sind. Und das vor allem auch ein wichtiger Punkt, viele wissen ja, dass Tschernobyl eigentlich in der Ukraine liegt, aber tatsächlich das größte Gebiet, was betroffen war von der Katastrophe, eigentlich in Belarus liegt. Deswegen haben wir heute einen Umweltaktivisten aus Belarus hier, mit dem wir gerne ein bisschen über das Thema reden möchten.
Hallo.
Hallo. Wir haben ja darüber gesprochen, genau, dass eben Belarus die Region ist, die am meisten von der Reaktorkatastrophe betroffen war. Du bist nach der Katastrophe geboren und in Belarus aufgewachsen. Inwieweit war das Thema denn überhaupt präsent in der Gesellschaft und im alltäglichen Leben?
Also es ist schon ganz präsent, würde ich sagen. Auch Leute, die sind nicht direkt betroffen von zum Beispiel Probleme. Und es ist präsent in Gesellschaft. Also wir lernen das zum Beispiel in Schule, die ganze Geschichte von Tschernobyl. Und auch in der Schule lernst du, wie kannst du gegen diese Katastrophen sich organisieren, wenn etwas passiert. Genauso, was solltest du machen? Und natürlich gibt es ganz viel Präsenz in so medizinischer Sphäre, wo also Leute recherchieren sich die ganze Zeit und also es gibt auch Organisationen von Leuten, die probieren organisieren, zum Beispiel Leute, die sind betroffen von Tschernobyl-Katastrophe oder Leute, die damals da waren, die ganze Räumung zu machen von radioaktive Elementen. Genau, und außer das gibt es auch Präsenz in zum Beispiel Leute, die gehen, also für Leute, die gehen zum Beispiel Pilze sammeln oder Wildbeeren. In ganz viele Städte oder kleine Dörfer gibt es Stelle, wo du kannst deine Sammlung bringen und da machen sie Testen, ob es in Ordnung ist mit so radioaktive Levels. Genau, also das ist schon eine Sache, aber von anderer Seite, Leute sind so, naja, es war schon ganz eine Weile, so 33 Jahre und deshalb ganz viele Leute also aufpassen nicht mehr, zum Beispiel sie sammeln Pilzen und das kommt auch nicht nur von unten, aber auch von oben, wenn Präsident von Belarus sagt, ja, alles gut jetzt in diesem Gebiet, also radioaktive Sachen sind schon weg, wir können Milch da produzieren und wir können auch Landwirtschaft wieder nutzen. Also es kommt zusammen und dann für Leute ist es, als ob es nichts passiert. Aber dieser Präsident hat auch nicht so viel Ahnung. Also es gibt ganz lange Programme, die redet, also welche Länder können Leute für Landwirtschaft nutzen und so weiter und so weiter. Und es ist schon problematisch auch beim Land, wo vorher gab es nicht diese gesperrte Zone. Da gibt es auch Probleme zum Beispiel mit Milch. Also wie viel Radionukliden sind in Milch und so weiter.
Okay. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also damals, genau, das Unglück ist ja in der Sowjetunion passiert. Damals gab es noch nicht so private Konzerne wie heute vielleicht RWE, denen so ein Kraftwerk gehört, sondern es gehörte damals dem russischen oder dem sowjetischen Staat. Und wer hat denn letztendlich die Verantwortung für diese Katastrophe übernommen?
Also in sowjetischer Union natürlich immer Bourgeoisie oder so West ist verantwortlich. Aber in diesem Fall ist es aber nicht so einfach. Und deshalb haben sie in ersten Jahren Verantwortung auf Schulter von Mitarbeitern gelegt. Also haben gesagt, das war Fälle von Arbeiter und Ingenieuren, die haben da gearbeitet. Und danach kommt auch, also Recherchierung nach auch Sowjetische Union, dass es gab mehrere Probleme mit Baukonstruktionen und dass es gab mehrere Fälle in diesem ganzen Konzept. Deshalb heutzutage ist es auch so zu sagen, es gibt keine feste Hintergrund, warum hat es passiert. Und genau, also es gibt nur mehrere Stellen, die sind verantwortlich natürlich.
Und also wie sozusagen hat sich das jetzt im Laufe der Jahre gezeigt letztendlich, ne? Also niemand wollte so richtig Verantwortung haben, oder klar, es wird jemand zugeschoben, aber am Ende hast du ja vorhin auch am Anfang gesagt, es gibt medizinische Versorgung und Unterstützung für die Menschen im Alltag. Das heißt, am Ende hat ja doch irgendjemand Verantwortung dafür übernommen.
Klar, also Staat hat schon so gesagt, ja, es ist Katastrophe und wir kümmern uns über Leute, die haben zum Beispiel da gearbeitet oder Leute, die haben da geräumt Sachen. Und für ganz lange, es gab so soziale Programme für diese Leute, die haben ein bisschen mehr Geld gekriegt und ja, so Kurortplätze reserviert. Genau, also so Staat hat, sogenannte soziale Staat hat die ganze Räumung Probleme übernommen.
Ich habe, ich bin ja aufgewachsen in so einem Zusammenhang, dass ich immer wusste, dass viele Kinder aus Belarus eben nach Westeuropa gekommen sind, vor allem auch nach Deutschland. Hier auch in Dresden gab es immer so ein Ferienlager, wo immer Kinder aus Tschernobyl hingekommen sind. Und ich weiß auch, dass sehr viele eigentlich NGOs aus Westeuropa tatsächlich viel Unterstützung vor Ort leisten.
Ja, das passiert auch. Also ich weiß nicht, wie war es in der Sowjetischen Union und ob du kannst Geld von West kriegen für diese Programme, aber nach Sowjetischer Union, zum Beispiel Belarus und Russland, kriegt ziemlich viel Geld für auch also irgendwelche soziale Programme drin im Land. Zum Beispiel also Krankenhäuser, die sind verbindet mit dieser ganzen Tschernobyl und so Leukämie-Forschungen, haben ganz gute Hardware. Also sie kriegen Sachen von West, aus Deutschland und so weiter. Außer das, also Kinder, die sind betroffen, also die sind schon in krassere Stelle beim Krebs. Genau, sie können so Kurortreise machen nach Deutschland oder nach Frankreich oder Norwegen. Die würden auch von so westlichen Regierungen gesponsert. Also es ist nicht bezahlt von belarussischer Staat oder ukrainischer Staat. Es ist immer bezahlt von westlicher Seite. Deshalb kannst du auch sagen, dass heute Staat gibt ein bisschen Verantwortung für diese Katastrophe auch an andere Länder, dass sie müssen auch helfen, irgendwelche Programme zu bauen und so weiter.
Ja, weil du hattest ja, weil ich hatte auch den Eindruck, dass jetzt im Vergleich zum sonstigen medizinischen System, vor allem in Belarus, dass es da tatsächlich einen Unterschied gibt, ne? Dass wir, also wenn wir das heute vergleichen würden mit medizinischen Standards in Deutschland, dass da die Ausstattung eigentlich nicht so gut ist und wie du eben sagtest, ne, ein Großteil der Geräte zum Beispiel in eben speziellen Kliniken für Betroffene dann tatsächlich aus Westeuropa finanziert sind und dies sonst so in dem Maße gar nicht gäbe, ne? Wie ist das denn heute? Also, weil du hast vorhin gesagt, okay, der Staat hatte so Verantwortung übernommen und es gab so soziale Programme und gleichzeitig hast du aber vorhin auch gesagt, dass Lukaschenko jetzt sagt, okay, wir können Pilze und Beeren wieder essen und wir können auch Landwirtschaft machen. Das klingt ja auch ein bisschen nach Propaganda. Und wie geht das dann einher mit eben, werden diese sozialen Programme, werden die weiter fortgeführt?
Also es ist ein ziemlich komplizierte Thema und es ist auch verbindet mit Geschichte. In den 90er gab es ganz viele Forschungen, die von Staat oder von westlichen Foundations gesponsert. Es ist nicht so gute Idee, überhaupt diese Atomkraftwerke zu bauen. Und damals gab es Moratorium, also Verbot, Atomkraftwerke bis 99 zu bauen, und danach haben sie es verlängert bis 2009. Also es gab schon politische Entscheidungen und Belarus war die erste Land von die ganze Sowjetunion, die hat Atomwaffen ausgegeben, also in diese Programme von die Militarisierung Atomwaffen. Aber danach kommt auch ganz viel Lobbying von Rosatom, also das ist russische so Staat, also Firma oder Kooperation, die gehört Staat, und Rosatom ist verantwortlich für die ganze Atomkraftbau in so ex-sowjetischer Union Gebiet, aber sie bauen es auch in West manchmal und sie machen ganz viel Werbung für das. Es ist die Beste, was du kannst machen in deinem Leben, also ein Atomkraftwerk kriegen, und Lukaschenko ist also so typischer Diktator, will so Megaprojekte bauen, die symbolisieren das Macht des Diktators. Genau, und deshalb seit, ich denke, 2000 gab es auch ganz viele Repressionen gegen Forschungen oder gegen Scientists.
Wissenschaftler.
Genau, gegen Wissenschaftler. Die haben die ganze Thema recherchiert. Also es gibt ganz bekannte Mensch, der wohnt jetzt in Litauen, hat UN-Pass gekriegt wegen dieser Repressionen von belarussischer Seite. Und in 2009 haben sie entschieden, dass sie bauen neue Atomkraftwerk. Die muss in 2009, also sie haben gesagt, dass es kommt in 2016 erstmal, dann 2017 und bis jetzt ist es noch nicht aktiv, aber es ist fast fertig. Und in dieser Situation können sie nicht mehr also sagen, ey, Atomkraftwerke sind gefährlich und mehr über Tschernobyl reden, weil dann ist es so Arbeit gegen deine selber Interessen. Und deshalb probieren sie jetzt diese Atomkraftwerke ein bisschen so Whitewashing machen. Das ist ein ganz geiles Konzept und wir wollen es haben. Und mit Tschernobyl-Gebiet ist es auch verbindet. Also dass Leute wissen, hey, in Süden gibt es ganz große Mengen von Land, die du kannst nicht nutzen wegen Atomkraftwerk-Katastrophe. Dann ist es nicht so gut für Publicity, sozusagen.
Ja.
Und ja, also Kritik an Atomkraftwerken ist jetzt ziemlich schwer insgesamt.
Mhm. Okay, erstmal soweit danke bis hierhin. Bevor wir weiter noch uns angucken, wie das mit dem Protest aussieht und vielleicht auch die Situation heute, hören wir erstmal ein bisschen Musik.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht. So, und wir sind hier zurück im Studio. Unsere heutige Sendung geht um das Thema Tschernobyl, die Tschernobyl-Katastrophe, die am 26. April 1986 stattgefunden hat. Und wir befinden uns gerade in einem Interview mit einem Aktivisten aus Belarus. Wir haben bisher schon darüber geredet, wer denn eigentlich Verantwortung für diese Katastrophe übernommen hat und wie die Politik in Belarus sich dazu verhalten hat, wie sich das im Alltag spürbar gewesen ist oder eigentlich noch ist. Und ich würde, bevor wir uns dem Protest widmen, nochmal fragen, wie das denn jetzt eigentlich aussieht in diesen betroffenen Regionen. Also weil gerade Gomel ist ja eine Stadt im Süden von Belarus und ist ja eigentlich relativ nah an der verbotenen Zone, also an der Sperrzone. Und wie ist denn heute da Alltag? Wie sind denn Folgen von Tschernobyl dort zu spüren zum Beispiel?
Also, außer Gomel gibt es auch ganz viele kleine Dörfer, wo Leute noch wohnen, auch in Sperrzone. Also Leute, die ein bisschen älter und haben nichts außer dieser Dorf. Und es ist ziemlich krass, ich denke. Im Prinzip, also Leute, die ich kenne, zum Beispiel aus Gomel, haben immer irgendwelche Probleme mit Gesundheit. Und ein paar Leute, die ich kenne, also sie sind schon so automatisch in dieser Liste von Tschernobyl betroffene Kinder. Und dann kriegen irgendwelche extra, zum Beispiel in der Schule extra Sachen, kriegst du als Essen und so weiter. Genau, und außer das, also obwohl Gomel ist näher zu dieser betroffenen Zone, medizinische Versorgung in Minsk, also in Hauptstadt, ist besser. Und deshalb ganz viele Familien mussten dann nach Minsk reisen, irgendwelche richtige Versorgung zu kriegen.
Okay, ja, aber ich hatte nämlich auch mal mit einer Lehrerin gesprochen, die in Gomel unterrichtet und die meinte, dass eigentlich über die Hälfte der Kinder, in ihrer Klasse tatsächlich gesundheitliche Probleme in verschiedenster Art und Weise haben. Ja, wir haben schon so ein bisschen immer mal, kam es jetzt zu der Frage des Protestes, was mich oder was uns so ein bisschen oder was wir uns so gefragt haben, war zum einen, inwieweit gab es denn eigentlich direkt Protest in der Sowjetunion? Wurde das komplett unterbunden, da ja selbst das, die Katastrophe an sich eigentlich verheimlicht werden sollte oder auch wurde? Ja, genau. Also gab es Protest damals in der Sowjetunion?
Also erstmal ideologisch gab es nie Protesten in der Sowjetunion.
Klar.
Ne, historisch. Und deshalb ist es ziemlich hart, etwas in alte Dokumentationen zu finden, was passiert. Und ich habe nichts gehört, dass es gab Protesten in ersten Jahren. Also 86, 87, 88, obwohl es war diese Zeit von liberale Reformen, gab es nicht so viel. Und von einer Seite, ja, sie, also die sowjetische Regierung hat ganz lange probiert, diese Katastrophe irgendwie runterbringen und sagen, alles Gutes. Aber von anderer Seite, ganz viele Leute wussten über diese Katastrophe entweder von westlichen Medien, also von Voice of America oder egal was, oder von Leuten, die da waren, schon als so Arbeiter, die haben alles sauber gemacht. Also diese Nachrichten reisen durch die ganze Gebiet ganz schnell. Deshalb, also in 89, es gab erste Trauermarsch in Minsk für Leute, die von Tschernobyl betroffen oder von Tschernobyl gestorben sind. Und damals, es war nicht so richtig Protest in heutiger Form. Statt es war so, also wir erinnern an Leute, die würden in Tschernobyl gestorben oder Leute, die also sind irgendwie betroffen von das. Und seit 89 gab es jedes Jahr diese Marsche. Und manchmal, also ich denke, nach Sowjetischer Union haben sie transformiert sich so in ökologische Protesten. Zu sagen, dass wir wollen nicht mehr Atomkraftwerke, wir brauchen auch mehrere Versorgungen, also wir brauchen richtige soziale Programme für Leute, die sind betroffen von Tschernobyl-Katastrophe. Und zum Beispiel dieser Verbot, bis 99 Atomkraftwerke zu bauen, kommt auch von diesen Protesten. Und danach Verlängerung kommt auch, also weiter 2009 Verbot wegen Protesten. Und damals in 90er haben Anarchisten ganz so ziemlich krasse Rolle gespielt in diese Protesten. Und ja, also es war schon, also nach 94er, es war eine von mehreren Kernpunkten, wo Lukaschenka als Diktator hat sich etabliert und hat gesagt, okay, also ihr protestiert, aber ich bin hier und ich entscheide. Obwohl damals diese Protesten haben etwas geändert. Und in Mitte 90er, diese Protesten waren super groß, also 10.000 Leute. Es gab auch so Riots auf die Straße wegen Entscheidungen von zum Beispiel der Regierung, dass Leute können nicht in irgendwelche Richtung laufen, also und so weiter. Genau, also Protesten waren ziemlich groß. Und bis 2010, also es war schon so ein paar tausend Leute jedes Jahr zu diesen Protesten, aber danach gab es ganz viele, ganz große Welle von Repressionen, die hat diese Tschernobyl-Protest also ganz, ganz stark runtergemacht. Und jetzt gibt es also jedes Jahr vielleicht so 500, 600 Leute, die dürfen nicht manchmal durch den Stadt marschieren, müssen irgendwo im Park sein. Und so weiter. Also es ist auch Teil, ich denke, von Regierung, Politik, diese Thema irgendwo auf dem Rand haben und nicht zu viel Aufmerksamkeit zu kriegen, weil sie bauen selber Atomkraftwerk.
Ja. Und sozusagen das neue Atomkraftwerk, was du gesagt hattest, was sozusagen ja dann nach 2009 offiziell hätte gebaut werden können, ne? Nachdem der Bann nicht verlängert wurde, dagegen gab es schon auch noch einen größeren Protest?
Es gab schon Kampagne gegen diese Atomkraftwerk, also Kampagne auch in Städte, die sind nah zum diese Atomkraftwerk. Es gab auch ganz viele Forschungen, also auch das ist es seismisch, ich weiß nicht, wie ist das? Also
seismografisch,
so,
ja, wie die Beschaffenheit dort in der
genau,
Region.
Genau, es ist aktiv und es ist nah zum Grenze, also deshalb zum Beispiel litauische Regierung ist nicht so zufrieden, weil es steht auf Fluss, die kommt danach ins Litauen. Und wenn etwas passiert, dann ist es, Litauen ist direkt betroffen. Genau. Und es gab auch so lustige, zum Beispiel offene Anhörungen, wo Regierung hat von die ganze Region, also Leute mit dem Bussen einfach mitgebracht, reingesessen und dann kannst du nicht reinkommen. Also es war schon, also du kannst sehen, dass diese Protesten haben irgendwie diese Regierung mobilisiert, dass sie müssen sich legitimieren und diese Leute reinbringen von Fabriken, also städtliche Fabriken und so weiter. Genau, und das war so ziemlich präsent. Und da damals Anarchisten waren auch so ganz viel engagiert. Aber als ich habe gesagt, 2010 Repressionen haben die ganze ökologische Bewegung runtergebracht und damals beide, also anarchistische und so liberale Bewegung, hat sich ganz stark beschäftigt mit Antirepressionarbeit und so Dutzende Leute, die waren damals danach in Knast.
Das heißt quasi, früher oder später gibt es jetzt ein neues Atomkraftwerk direkt in Belarus und es ist aber nicht klar, wann das jetzt fertig sein wird.
Also sie wollen es in 2019 starten. Es gab schon mehrere Skandalen, dass zum Beispiel sie haben dieser Reaktor gedroppt, also wie heißt das auf Deutsch?
Runterfallen lassen?
Genau, also sie hatten diese größere so
Kran
und dann von dieser Kran hat es runtergefallen und dann können sie es nicht mehr nutzen, deshalb sie haben ein neues bestellt aus Russland und dieses neues hat mit einem Zug gefahren und beim Zugstrecken gibt es manchmal diese Poles.
Ja, so, oh Gott, wie heißt das denn? So, wo dann so diese Schienensachen dran sind, diese Kabel oben.
Genau, ja. Und sie haben diesen Reaktor gegen diese Sache gefahren und dann haben sie entschieden, naja, es passt und haben diese Reaktor, also sie wollen jetzt diesen Reaktor nutzen. Auch Skandalen, dass sie nutzen, also Studenten diese Atomkraftwerk zu bauen. Also sie bringen jede Sommer Studenten aus dem ganzen Land Atomkraftwerk zu bauen. Es ist so, zeigt ökonomische Stabilität von belarussischer Regierung, dass sie können für Atomkraftwerk zahlen. Und es gab schon mehrere Firmen, die haben sich während dieser, also 9 Jahren schon gewechselt, weil also Korruptionsskandalen und so weiter. Und sie mussten, also sie haben auch, ich denke, 50% mehr Budget für diese Atomkraftwerke gemacht. Es ist, also was passiert mit diesem Atomkraftwerk? Es ist, also für ganz lange auch Leute, die waren engagiert, zum Beispiel in diese Protesten, haben gedacht, okay, also sie schaffen es nicht, weil es ist etwas ganz schwer. Also es ist schon Engineering-Projekt, die braucht ganz viel Energie. Aber danach, also 2016, 2017, war es klar, dass sie wollen es schon bis Ende bringen. Und was passiert danach, ist es auch nicht klar. Weil es ist auch so politisch, also haben wir gesagt, politisches Projekt. Belarus braucht nicht so viel Energie am Ende. Obwohl sie haben gesagt, dass wir, also wir nutzen jetzt Energie für alle, also alle können diese Energie nutzen. Kommt raus, dass Belarus braucht nicht so viel und sie wollen jetzt es verkaufen. Und es gibt auch Leute, die sagen, ey, wir brauchen so Bitcoin-Mining-Firms, die brauchen ganz viel Energie und so weiter. Es ist schon lustige Konzepte.
Okay, gut. Also wir haben jetzt ein bisschen gelacht, aber natürlich ist es trotzdem ziemlich krass, dass es einfach da ist am Ende. Und dass offensichtlich aus der Geschichte nicht so viel gelernt wurde, obwohl sie noch nicht mal 30 Jahre oder ein bisschen mehr als 30 Jahre her ist. Ja, vielleicht erstmal soweit vielen Dank für deine Eindrücke aus Belarus und ja, vielleicht auch nochmal wichtig irgendwie zu sagen, dass eben ganz klar auch heute Menschen noch davon betroffen sind, ne? Auch wenn alle so tun, als wäre das nicht so, dass das eben ganz genau das Gegenteil ist. Ja, dann hören wir jetzt erstmal noch ein bisschen Musik. Vielen Dank, dass du da warst und
wir sind wieder zurück im Studio beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir haben jetzt schon einiges gehört über die Auswirkungen von der Katastrophe von Tschernobyl auf die Menschen und wollen uns jetzt nochmal anschauen, was eigentlich die Auswirkungen auf Tiere und Umwelt waren. Also ja, generell unumstritten ist erstmal eine starke Schädigung der Umwelt. Direkt nach dem Unglück oder der Katastrophe wurden durch ungünstige Windverhältnisse radioaktive Partikel von Cäsium-137 weit über Zentraleuropa getragen, bis ja in den Norden Skandinaviens. Und während die Umwelt in der Sperrzone klar halt am stärksten geschädigt wurde, gibt es selbst halt in Deutschland beispielsweise einige Gebiete, in denen keine erlegten Wildtiere verzehrt werden und keine Pilze gesammelt werden sollten. da, die halt immer noch belastet sind durch das radioaktive Material. Was halt relativ glücklich war, dass kurz nach der Katastrophe kaum Niederschlag gefallen ist und deswegen ja ein großer Teil des nuklearen Fallouts weitergetragen wurde. Nichtsdestotrotz wurden beispielsweise in Deutschland direkt nach der Katastrophe 242 Eisenbahnwaggons Molke vernichtet, da halt davon ausgegangen wurde, dass die Milchkühe kontaminiertes Futter gefressen hatten. Ja, nochmal direkt zur Sperrzone. Die Auswirkung auf die Tiere ist sehr ungewiss. Bei diversen Untersuchungen sind immer wieder nur leicht gestiegene Werte von radioaktivem Cäsium im Fleisch toter Tiere gefunden wurden. Ja, aber das sind auch irgendwie alles nur Schätzungen und es ist überhaupt nicht klar, wie viele Tiere an den Folgen gestorben sind. Und die Annahme geht halt eher in die Richtung, dass die Tiere an sich größtenteils gesund geblieben sind und aber durch die radioaktive Strahlung ja, Gendefekte an ihre Nachfahren weitergeben werden und das auch schon getan haben. Zu dem Boden. Also im Jahr 2016 rechnete das staatliche Komitee von Belarus damit, dass noch 16% des Staatsgebietes verstrahlt sind und besonders hoch belastet sind nach wie vor Waldböden. Also das liegt einfach daran, dass Wurzeln, Nadeln und Blätter die Radioaktivität wie ein Filter speichern. Und wenn sie dann zu Boden fallen, dann reichert sich die Strahlung dort an. Und das ist halt jetzt auch ziemlich interessant im Kontext von dieser extremen Trockenheit, weil auch Waldbrände wieder häufiger werden. Und da wird gerade tatsächlich wieder ziemlich viel von dem radioaktiven Material freigesetzt durch Waldbrände und dann eben auch mit dem Wind überhalb Europa verteilt. Also ja, ist auch nochmal so im Kontext von Klimawandel und so veränderten Umweltbedingungen, die dann auch sowas schnell wieder verteilen. Genau, welche Folgen hatte der Reaktorunfall für die Gewässer? Also wir haben ja jetzt schon öfter angesprochen, so diesen radioaktiven Niederschlag. Also es wurde halt sehr, sehr viel von dem radioaktiven Material erstmal durch Regen und Flüsse aufgenommen und dann halt auch weiter transportiert, was natürlich ja, fatale Auswirkungen für das Ökosystem Fluss oder Bach erstmal hat und dann natürlich auch ja, als Trinkwasserquelle für die Menschen. Und in der Ukraine ist die radioaktive Belastung des Flusswassers nach wie vor ein großes Problem. Und die meisten Flüsse aus Belarus fließen ja eben auch nach Süden. Und eigentlich in beiden Ländern ergeben Messungen immer noch, dass die Radioaktivität, insbesondere eben von dem Schlamm auf dem Gewässergrund, sehr hohe Konzentrationen an radioaktivem Material haben. Und das ist ja ganz klar, weil sich sozusagen viele von den Partikeln absetzen am Boden von Gewässern und dort dann im Laufe der Jahre akkumulieren. Und weiterhin als potenzielle Bedrohung eben auch für das Grundwasser gilt in beiden Ländern das freigesetzte Strontium, das viel rascher in tiefere Erdschichten wandert als Cäsium. In der Ukraine war generell vor allem halt, sind vor allem die Waldökosysteme betroffen. Also 35.000 Quadratmeter Wald, das sind 40% der Forste, wurden verstrahlt. Und am stärksten belastet sind typische Waldpflanzen wie Beeren, Pilze, Heidekraut, Flechten und Farne. Und ja, in Belarus wurden durch den Reaktorunfall 18.000 Quadratkilometer landwirtschaftlicher Fläche radioaktiv belastet, die eben, also davon 3.000 Quadratkilometer, die einfach nicht mehr bewirtschaftet werden können. Also es ist ganz klar, dass die, ja, dass die Auswirkungen total weitreichend sind. Und ich fand es auch immer total faszinierend, dass sich das ja auch in diesen Eisbohrkernen widerspiegelt, dass du dann halt in diesen tiefen Eisschichten am Nordpol ganz genau sagen kannst, zu welcher Zeit dieses Unglück war, weil einfach so extrem hohe Konzentrationen von radioaktivem Material in der Atmosphäre waren, die sich dann natürlich auch dort abgelagert haben.
Der Zug hat die Menschen durch die Gegend und der Flieger fliegt sie durch die Luft. Und mir scheint wieder mal so surreal, wie alles so schnell an mir vorbeizieht. Sind die Menschen hier so dumm oder bin ich es selbst? Stelle ich mich selbst vor die Wahl? Und während ich in die leeren Augen blicke, merke ich, mein Gesicht ist mindestens genauso fahl. Manchmal nehme ich das alles viel zu ernst. Manchmal nehme ich mich selbst nicht mehr ernst. Manchmal nehme ich das alles mit Humor. Doch damit umgehen habe ich nie gelernt. Der Zug hat die mit Ticket durch die Gegend und der Flieger fliegt den Pass durch die Luft. Die Grenzen sind dicht und der Kanzler, der spricht an, das geht das leider nicht. Ist es das, was du willst? Oder willst du das nicht und gehst du auch zur nächsten Wahl? Wenn Demokratie Faschistoid ist, ist es längst an der Zeit, das Ganze mal zu hinterfragen. Wenn deine Freundinnen schikaniert werden, siehst du trotzdem als Pflicht zu tun, was Gesetze dir sagen. Und wenn Krieg ist, krass du auch alle ab, die nicht die richtige Flagge tragen. Ist es das, was du willst? Oder willst du das nicht? Ich wollte nur fragen. Neulich fuhr ich mit dem Zug durch die Gegend, doch ein Ticket hatte ich leider nicht. Und der Flieger, der flog und die nächsten abschob, bis mir die Abgase ins Gesicht. Und du hast mich vom Bahnhof abgeholt und ich hab dir erzählt, was mich quält. Und ich hab schon tausendmal gehört und ich kann's nicht mehr hören, weil's so egozentrisch, scheiße und ignorant ist, dass alles in mir vor Wut kocht. Was du mir gesagt hast, das war... Uns geht's doch allen so gut hier, hier ist Frieden und kein Krieg in Sicht. Können froh sein, dass alles geregelt ist, uns die Scheiße nicht persönlich betrifft. Doch der Panzer, der die Scheißgrenzen schützt, ist mit Soldaten aus diesem Land bemannt. Und die Waffen, mit denen sie Leute abknallen, wurden auch von hier entsandt. Und die Waffenindustrie ist so produktiv, man muss ja ausprobieren, was man schon hat. Und mit Abschiebungen wird Profit gemacht in diesem sozialen, gerechten Staat. Manchmal spür ich so eine starke Wut, manchmal fass ich da an allen Mut. Manchmal fühl ich mich danach gut, vielleicht ist das ein Umgang, der mir gut tut.
Und wir sind hier bei Coloradio beim anarchistischen Hörfunk in der April-Sendung, die das Thema Tschernobyl-Katastrophe zum Thema hat. Denn am 26. April 1986 war die Katastrophe in Tschernobyl. Das war bisher das Thema unserer Sendung und wir wollen nochmal einen kleinen abschließenden Fokus auf die Debatte da auch in Deutschland bringen und das nochmal kurz insgesamt einordnen. Vor allem in Deutschland ist es ja so, denn die bundesdeutsche Anti-AKW-Bewegung reicht ja eigentlich heute über 40 Jahre zurück. Und der Höhepunkt des Atomkonflikts fällt auch tatsächlich in die späten 1970er Jahre. Und in der Folgezeit sah es dann eigentlich so aus, als sei die Protestbewegung eher so ein Phänomen aus der Vergangenheit. Aber tatsächlich hat sowohl nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl als auch von der von Fukushima am 11. März 2011 es dazu geführt, dass über die eigentlich relativ ja ruhig gewordenen Proteste tatsächlich plötzlich wieder eine Riesenwelle auftauchte und es sich ganz klar zeigte, dass die Kritik an der Kernkraft auf jeden Fall weiterhin besteht und dadurch auch nochmal ganz klar erneuert wurde. Und viele der Anti-AKW-Streiterinnen glaubten sich eben lange auf verlorenen Posten und das hat sich dann aber doch nochmal erneuert und also diese Formulierung des Protestes und gezeigt, dass es doch auch eine breitere Basis steht. Diese Atomkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte beeinflussten dann tatsächlich die gesellschaftlichen Einstellungen zur Atomkraft und vor allem in Deutschland ist es, kann man schon so sagen, dass eben neben Tschernobyl vor allem dann auch die Fukushima-Katastrophe ihren Teil dazu beitrug, dass die deutsche Atompolitik dann auch konkret in der Realpolitik überdacht wurde. Also das ist natürlich vor allem auch dem das ist vor allem auch dem zu verdanken, dass eben seit den 70er Jahren Menschen auf die Straßen gegangen sind und sich ganz klar gegen Atomkraftposition oder Kernkraft positioniert hat. Also wir können schon sagen, dass eben diese Reaktorunglücke eine nachhaltige Veränderung bei den Menschen gebracht hat. Also diese saubere Energie, als die sie quasi präsentiert wurde, hat schon also es war klar, dass das irgendwie so nicht hinhaut, obwohl es auch nicht so ist, dass das ein Konsens ist, sondern tatsächlich gibt es viele Länder, die sich entschieden haben, nicht mehr so auf Kernkraft zu setzen, aber auch relativ viele Länder, die genau das weiter tun. Und vor allem in den aktuellen Energiewende-Debatten gibt es durchaus nicht wenige Menschen, die Kernenergie als preisgünstig, versorgungssicher und klimafreundlich eben darstellen. Also da spaltet sich die Perspektive darauf auf jeden Fall nach wie vor sehr. Und wenn wir uns angucken, wie heutzutage immer wieder auch Klimaprotest delegitimiert wird, da wird schon auf jeden Fall immer wieder auch auf konservative Lösungen zur Energiegewinnung referiert. Und von daher ist quasi Atomkraft an sich nach wie vor noch nicht vom Tisch. Und während wir ja vorhin rausgefunden haben, dass eben in der Sowjetunion das noch so eine Staatseigentum hat, ist es ja heute so, dass vor allem Unternehmen davon profitieren, solche Kernkraftwerke oder anderen Kraftwerke zu bauen. Und deshalb ist natürlich immer so eine Frage, ne, bei dieser Debatte um Ressourcen und Energiegewinnung in einer globalisierten Welt, die immer weiter industrialisiert wird und technisiert wird, ne, wer übernimmt die Verantwortung und wer trägt das Risiko und wer entscheidet tatsächlich auch die Frage, wie wir uns entscheiden in der Energiegewinnung. Und ja, also die Umweltbewegungen haben viele wichtige Entscheidungsrichtungen bestimmt, aber letztendlich unterliegt natürlich auch diese ganze Entscheidung einer kapitalistischen und gewinnorientierten Logik. Und deshalb, ja, am Ende ist so die Frage, wird Profit über menschliches Leben gewinnen oder nicht? Und die ist nach wie vor noch nicht zu Ende ausgekämpft. Und denn die Folgen dessen Ganzen müssen natürlich die Menschen erleiden, die in den Regionen wohnen und die dann von den jeweiligen Katastrophen betroffen sind. Genau, das heißt, was nehmen wir mit aus dieser heutigen Sendung? Also Katastrophen wie eben das Atomreaktorunglück in Tschernobyl dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen daran immer wieder erinnern in diesen Debatten und nicht wie gerne so Wirtschaftsunternehmen, die sowas dann einfach mal ausblenden. Denn wir haben heute nochmal wiederholt, wie enorm doch gesundheitliche Folgen für Mensch und Ökosystem sind, auch nach über 30 Jahren dieser Katastrophe. Genau. Und damit sind wir heute auch am Ende unserer Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir haben unsere nächste Sendung findet wie dann quasi im Mai am dritten Sonntag im Monat statt. Das ist der 19. Mai. Da könnt ihr uns wieder hören. Ansonsten könnt ihr unsere Sendung nachhören auf and.notraces.net/radio. Genau. Das
und natürlich auf freie Radios. Genau, also freie-radios.org ist das immer. Nett. Ah, ich vergesse das. Also ich mache das immer falsch. Genau, die Musik, die wir verwendet haben, unterlag der Creative Commons Lizenz. Und ihr könnt die dann auch gern nachhören, wenn ihr auf unsere Seite geht. Da ist das alles aufgelistet. Vielen Dank, dass ihr unsere Sendung gehört habt. Genießt die nächste Woche und eben vor allem auch die Sonne und bleibt widerständig. Ciao.